Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk. Und ich glaube, ihr könnt es schon so ein bisschen hören. Ich klinge nasal und deswegen sind wir heute auch erst an einem Freitag am Start. Mich hat es dick erwischt, zum Glück kein Corona, aber ich muss einfach mal ein paar Tage frei nehmen. Vor allem von Bjarne. Deswegen kann ich heute erst wieder die Energie auf ihn wenden und sage: Moin Bjarne, wie sieht's aus? Ich sehe, du bist in Bremen.
Ich bin in Bremen, das ist vollkommen richtig. Wunderschöne Begrüßung von dir. Ich hätte es mir wieder nicht schöner vorstellen können. Ich glaube, es tat uns beiden mal ganz gut, 3, 4 Tage durchzuschnaufen, auch wenn es bei dir wahrscheinlich eher beim Schlafen gelegen hat, dass du nicht allzu viel durchschnaufen konntest durch die Krankheit. Aber es freut mich, dass ich dich wieder halbwegs putzmunter vor mir sehe. Und wir haben ja auch so viel zu besprechen, du hättest dir auch gar nicht viel länger Zeit nehmen dürfen.
Genau, also in der Regular Season haben wir ab und zu mal eine Folge sausen lassen, weil wir eben krank waren oder einfach keine Zeit hatten. Jetzt haben wir zum einen so gut wie Praxis- oder Semesterferien, heißt, müssen nicht mehr ganz so viel für die Uni tun und es war eben so viel los. Seht's mir nach, ich muss ab und zu mal zum Wasser greifen, um die Stimme ein bisschen zu ölen. Deswegen werde ich vielleicht ab und zu eine kleine Pause brauchen, aber dafür ist ja Bjarne hier eine Two-Man-Show da. Und ich würde sagen, wir haben alle vier Sportarten heute wieder auf dem Fahrplan. Deswegen lass uns sofort reingehen mit der NFL. Und Bjarne, die erste Frage an dich: War das das beste Football-Wochenende, die dieser Planet je gesehen hat?
Es ist auf jeden Fall in den Top 3 oder so vertreten, glaube ich. Da muss man auf jeden Fall das so nennen. Es ist das Beste, was ich live gesehen habe, sagen wir mal so, in den letzten 3, 4 Jahren. Glaube ich, kommt nichts anderes, kein Wochenende da dran. Unfassbare Spannung, vier ganz unterschiedliche Partien, die trotzdem alle ihre Geschichten irgendwie geschrieben haben. Und ich habe alle vier gesehen, ich war wie fasziniert davor. Ich muss ehrlich sagen, so langsam verblassen die ersten Gedächtniserinnerungen sozusagen, aber ich habe immer noch vieles präsent und ich bin Sonntag oder eher gesagt Montagnacht irgendwann eingeschlafen und dachte mir, Wahnsinn, deshalb lieben wir beide die NFL, glaube ich.
Ja, das war ein heftiges Wochenende. Für mich das Beste, was es jemals gab. Klar, in der Regular Season hatten wir schon in den letzten Jahren immer wieder coole Wochenenden, aber es war eben die Regular Season. Und es gibt einfach einen Riesenunterschied zwischen Playoffs und Regular Season. Und das waren jetzt die Playoffs und das waren die Playoffs vom Feinsten. Wir haben uns am Wildcard-Wochenende darüber beschwert, dass es vielleicht etwas zu einseitig war. Nur 2 von 6 Partien waren ja wirklich spannend. Und über zu wenig Spannung konnten wir uns dieses Wochenende wirklich nicht beschweren. Alle vier Spiele haben mit dem letzten Play geendet und ich würde sagen, lass uns chronologisch an die Sache herangehen. Die beiden Nummer 1 Seeds, die Tennessee Titans und die Green Bay Packers, sind ins Playoff-Turnier gestartet. Die Titans haben die Bengals empfangen und das war eine schwierige Partie. Du hattest ja gesagt, Titans machen das. Ich habe sogar die Bengals getippt letztes Wochenende, beziehungsweise letzte Folge. Und kurz nach der Aufnahme habe ich mich gefragt, wieso eigentlich? Ich habe von vornherein gesagt, die Tennessee Titans kommen in den Super Bowl und bei der ersten Playoff-Partie tippe ich gegen sie. Naja, im Endeffekt hat mein Bauchgefühl mich dann doch nicht getäuscht. Die Bengals haben es geschafft, weil die Titans, naja, defensiv haben sie es ja gut gespielt, aber offensiv war das fast eine Nichtleistung von Ryan Tannehill, der 3 Interceptions wirft zu den denkbar ungünstigsten Zeitpunkten. Mit seinem ersten Wurf, mit dem ersten Play gibt es eine Interception. So kann man mal in eine Playoff-Partie reinstarten. Und mit seinem letzten Wurf gibt es eine Interception. Und die DAZN-Experten, ich habe es auf DAZN geschaut, haben gesagt, Ryan Tannehill zeichnet auch in diesem Jahr aus, dass er wenig Fehler macht. Und da muss ich sagen, finde ich eine total falsche Einschätzung. Weil Tannehill hat 14 Interceptions geworfen. Der Tiefstwert der Liga waren, oder der Höchstwert in dem Fall, waren 17 von Trevor Lawrence und Matthew Stafford. Da ist er nur 14 oder 3 Stück halt entfernt. Und das, obwohl er ein Game Manager ist, der deutlich weniger werfen dürfte. Das hat die Titans die Saison gekostet, das kann man jetzt ganz klar sagen. Die Defensive hat gut gespielt mit 9 Sacks. Da werden wir auch gleich drüber sprechen, wie Joe Burrow das überhaupt wegstecken konnte. Bjarne, dein Fazit zu der Saison von Ryan Tannehill: Hat er die Titans um den Titel gebracht oder zumindest erstmal um dieses Spiel?
Ich wollte gerade sagen, um den Titel, obwohl dadurch, dass er sie um das Spiel jetzt gebracht hat, hat er sie auch irgendwie zumindest um die weitere Chance des Titels gebracht. Ich sehe es ähnlich wie du, keine gute Leistung von Tannehill. Ich habe das zusammen mit meinem Mitbewohner tatsächlich geschaut, muss man dazu sagen, der schaut nicht wirklich viel Football. Wir saßen da zusammen und dann wirft er gleich im allerersten Wurf des Spiels eine Interception und ich stehe schon auf und denke mir, ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Und mein Mitbewohner guckt mich an, so nach dem Motto, oh, ist das normal hier im Football? Ist das immer so schnell, dass da eine Interception kommt? Ich sage, das ist hier alles andere als normal, dass du in einem Playoff-Game mit deinem allerersten Wurf eigentlich das Ding direkt zum Gegner schleuderst. Und ich glaube, dass diese Aktion hat irgendwie das gesamte Spiel von Tannehill geprägt. Will jetzt nicht sagen, dass da nicht auch mal ein guter Wurf dabei war, aber drei Interceptions waren am Ende zu viel. Und wie du es am Ende schon richtig analysiert hast, hätte er einen halbwegs besseren Tag gehabt, dann glaube ich, sind wir beide uns relativ einig, dass die Titans nicht ausgeschieden wären, sondern eine Runde weitergekommen wären. Denn das, was die Defense gegenüber Joe Burrow gemacht hat, diesen Druck hat er von der Defense der Bengals nicht mehr annähernd gespürt. Und trotzdem schleudert er das Ding dreimal weg, schafft es am Ende nicht mehr als, ich glaube, 16 Punkte waren es am Ende zu generieren. Und ja, dann hast du es auch einfach nicht verdient, als Quarterback für eine richtig gute Saison gelobt zu werden, sondern dann stehst du zu Recht in der Kritik.
Auf jeden Fall. Wir wollen mal kurz auf die Defensive der Titans gucken. Die war ja auch in der Saison richtig gut. Ich glaube, Zweiter gegen den Lauf. Jetzt hat die Defensivline oder Defensivlinie wieder einen richtig guten Job gemacht. 9 Sacks gegen Joe Burrow, so viele wie noch nie in einem Playoff-Spiel. Und trotzdem schafft es Joey cool zu bleiben. Bleibt dann in der Pocket, nimmt sich dann doch die Zeit, haut mal einen tiefen Pass raus. Wobei die Yards, die kamen dann irgendwie so, man hat es gar nicht wirklich mitbekommen, wie ich fand, in dem Spiel. Die kamen einfach so, weil die Punkte meistens ausblieben. Deswegen war das ein bisschen unter dem Radar. Offensiv bei den Titans, lass uns noch kurz über Derrick Henry sprechen. Der hat sein Comeback gefeiert. Natürlich war das der ganz große Hoffnungsträger bei den Titans. Aber man muss auch sagen, Derrick Henry ist auch nur ein Mensch. Der hatte den Fuß gebrochen, hat dann jetzt, ich glaube, 9 oder 10 Wochen insgesamt pausieren müssen, ist langsam ins Training wieder eingestiegen. Er hatte eine Metallplatte im Fuß und eine Metallplatte im Schuh, um möglichst viel Schutz zu liefern. Und das sagt schon alles, wenn der überhaupt so spielen konnte, dann ist er stark. Die explosive Leistung, die war es nicht, das konnte man aber auch erwarten. Trotzdem bitter für die Titans, dass sie raus sind. Und dann hört auch dieses Gerede nicht auf, dass die Titans vielleicht so ein ja, eher schlechtere Nummer 1 Seed waren in diesem Jahr. Ich glaube, das kann man jetzt nicht unbedingt verneinen, wenn du es halt nicht schaffst, nur 19 Punkte auszustechen von den Bengals. Und lass uns nochmal über diese Punkte 17, 18 und 19 sprechen. Alvin McPherson, Rookie-Kicker, ist dafür bekannt, dass er durchaus Clutch ist. Hat schon einige Game-Winner in seiner Rookie-Saison verwandelt. Ich erinnere mich auch noch an den Trickshot, als er auf dem College war in Florida. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hattest. Da waren sie quasi in der Trainingshalle und oben auf so einer Tribüne haben sie eine Gatorade-Flasche
Ja,
festgeklebt und
habe
er
ich
schießt
gesehen.
den Deckel ab. Also der
Ja.
Präzisionsschütze vom feinsten, Evan McPherson, und macht dann seinen Probeschwung und sagt zum Place-Kicker, also zum Holder: Jo, sieht so aus, als würden wir jetzt ins AFC Championship Game gehen. Und kurze Zeit später haut er das Ding da runter oder durch. Und man sieht schon, wenn man genau hinguckt, bevor der Ball auch nur durch die Stangen fliegt, Evan McPherson dreht ab und lässt sich feiern. Also der hat richtig viel Selbstvertrauen, der Junge, hat aber auch abgeliefert. Deswegen die Cincinnati Bengals. Sie schaffen es tatsächlich nicht nur nach 30 Jahren endlich mal wieder ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Nein, sie gewinnen auch gleich ein zweites hinterher. Und das war auch das erste Spiel, das sie auswärts in den Playoffs gewinnen konnten in ihrer Franchise-Geschichte. Also Glückwunsch an die Cincinnati Bengals, die damit im AFC Championship stehen. Und da treffen sie auf die Kansas City Chiefs, über deren Auftritt wir gleich noch sprechen wollen. Ich würde sagen, gerne weiter zum zweiten Spiel des Samstags. Und das ist eine Partie, die ganz schwierig zu fassen war. Also man wusste irgendwie, die Packers sind doch eigentlich so ein gutes Team. Ich dachte persönlich, dieses Jahr sind sie so weit, weil sie komplett waren. Es war in den letzten Jahren immer eine gute Offensive, eine schwache Defensive, wenn dann Mittelmaß. Dieses Jahr fand ich, war die Defensive besser als in den Vorjahren und deswegen hatte ich ihnen mehr Chancen ausgerechnet. Und jetzt gehen sie tatsächlich nach der Divisional Round, nach dem ersten Spiel raus. Und die ganz große Frage, Bjarne, war das das letzte Mal, dass Aaron Rodgers grün und gelb im Lambo getragen hat?
Die Chancen stehen natürlich hoch, obwohl man nach dem letzten Sommer, wo wir ja eigentlich auch gedacht haben, okay, das könnte jetzt mittlerweile vorbei sein, nichts mehr ausschließen darf. Ich glaube, die Interviews nach dem Spiel und auch seine ganzen Reaktionen waren relativ deutlich, dass er an keinem Rebuild teilhaben möchte. Ich meine, Devonta Adams ist, ja, und auch andere Stammspieler sozusagen werden jetzt, haben die Möglichkeit, die Packers zu verlassen. Und ich glaube, Rodgers, ja, wird da ganz genau drauf gucken, okay, kann er mit diesem Team nochmal angreifen nächstes Jahr, aber hat er überhaupt die Lust, nochmal anzugreifen? Die sind jetzt zum zweiten, dritten Mal, ich glaube, Erster geworden oder ein Top-Seed gewesen und fliegen vorm Super Bowl wieder raus, diesmal sogar ja, in ihrem ersten Spiel in den Playoffs. Ich habe das Gefühl, dass wir Rodgers nicht nochmal bei den Packers sehen werden. Allerdings weiß ich dann noch nicht, ob wir ihn überhaupt nochmal sehen werden. Ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, ob er nicht vielleicht dann noch sagt, pass auf, dann war es das halt komplett. Da ich auch nicht wirklich weiß, in wie viel Lust er hat, woanders dann nochmal anzugreifen. Ganz komisches Spiel, du hast es eben schon angedeutet, der Green Bay Packers, obwohl am Ende ich sagen muss, glaube ich, dem Special Team zu danken ist, dass sie nicht mehr weiter spielen dürfen in den Playoffs. Das, was ich dort gesehen habe von den Jungs, unter anderem vom Kicker von Mason Crosby, ist halt dann einfach nicht Playoff-würdig gewesen für den Tag. Und auf der anderen Seite, San Francisco, wir haben uns von vornherein gesagt, das kann ein richtig ekliger Gegner sein. Auch schon, wie die Cowboys ausgeschaltet haben, auch dort waren sie nicht unbedingt Favorit. Und jetzt fährst du ins Lambeau, machst eine Wahnsinns-Defensivleistung, bringst selber nicht mal um. Ich glaube, die haben 13 Punkte gemacht. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt unfassbar gut vorne irgendwie gespielt hätten, aber dass du das schaffst, Green Bay Packers bei 10 Punkten zu halten im eigenen Stadion, Respekt. Aber Packers einfach nur selbst verschuldet, meiner Meinung nach.
Respekt, du sprichst 13 Punkte an, die zum Sieg gereicht haben, und davon waren ja 7 von den Special Teams. Also ein geblockter Punt, der dann reingeht. Also die Packers haben sich wirklich durch diese Special Teams versaut. Kurz vor der Pause können sie auf 10-0 stellen. Nee, wird geblockt. Also das war echt miserabel. Du hast es vollkommen richtig angesprochen. Was ich bestaunend oder erstaunend fand, war halt dieser erste gute Drive der Packers. Sie kommen raus, Touchdown, und man denkt so, okay, so wird das hier laufen. Die Packers sind da, sie sind ready to play und haben jetzt Bock, in dieses Championship-Game einzuziehen. Es war nichts. Danach kam gar nichts mehr. Ein Field Goal noch, und auch nach diesem 10-10 Ausgleich, dieser Drive, Three and Out, es war schon ein Armutszeugnis. Stattdessen Jimmy G, natürlich keine besonders gute Partie. Viele machen sich ja mal wieder über ihn lustig. Er bringt natürlich nicht die ganz großen Zahlen, aber Jimmy G macht das, was wichtig ist, und das sind Spiele gewinnen. Ich finde, das vergisst man ganz gerne mal. Klar, er bekommt Hilfe, wie zum Beispiel beim letzten Drive von Deebo Samuel und George Kittle. Die haben die Verantwortung übernommen. Das war schon ziemlich stark von den beiden in dem Moment. Aber am Ende finde ich dann irgendwo auch vielleicht ein verdienter 13-10 Sieg für die 49ers. Eine letzte These, die man hier noch anbringen muss, beziehungsweise ein Zitat, was man noch erwähnen muss. Vor 2 Jahren haben die Packers im Championship-Game gegen die 49ers verloren in Kalifornien bei bestem Wetter. Und Aaron Rodgers meinte, ey, wir brauchen so ein Spiel bei uns bei minus 20 Grad, bei Schnee, bei Kälte. Genau dieses Setting hatten wir am Wochenende gegen die 49ers. Und das Resultat haben wir jetzt alle mitbekommen. Also, das ist schon erstaunt, wie diese Green Bay Packers mit Brett Favre und Aaron Rodgers wohl nur 2 Super Bowls gewinnen, obwohl das 2 so großartige Spieler sind. Das muss man der Franchise dann, glaube ich, schon in den letzten Jahren vorwerfen und fragen lassen, wie konnte das passieren, dass man so wenig Erfolg dann doch unterm Strich aus dieser Zeit herausnimmt. Ob es die Zeit jetzt wirklich war, wird sich dann auch zeigen, ob Rodgers geht. Ich glaube, ich werde hinten raus noch eine kleine Newsrunde machen, wo das vielleicht interessant werden könnte mit Rodgers Zukunft. Aber lass uns weitergehen zum Sonntag und zu Brady gegen die Rams. Super Start der Rams. Die führen 27 ja. zu 3, und dann hat man das Gefühl, es ist ein Team aus Hollywood. Heißt, da muss doch noch irgendwie was Kinoreifes rauskommen, oder? Weil so, man möchte die Leute bei der Stange halten, die sollen bis zum Schluss bleiben. Vielleicht noch bis nach den Credits, damit man so eine kleine Abschlussszene noch hat, irgendwie mit Aussetzern oder keine Ahnung was. Und genau diese Blooper, die kamen ja. Ein Fumble nach dem anderen. Die Rams wollten das einfach nicht gewinnen. Also zuerst war es eine Komödie, glaube ich. War es ein richtig schöner Film für die Rams. Dann wurde es langsam zu einem Horrorfilm, einem Thriller. Und hinten raus gab es nochmal ein Epos. Also dieses Spiel hatte alles, alle Phasen mit dabei. Bei 27-3 Brady zwischendurch mal geblutet an der Lippe. Und dann dachte man sich dann doch irgendwie, ja, also anlegen mit dem Typen sollte man sich eigentlich nicht. Und dann schafft er es tatsächlich auf 27-27 zu stellen. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der dachte, oh Mann, hier sind wir schon wieder. Egal, wo Brady ist, egal, gegen wen Brady spielt, dieser Mann kann es nicht anders, als Leute zur Verzweiflung zu bringen und Spiele zu gewinnen. Bjarne, wie hast du diese Szenen erlebt? Wieder hinten raus, einfach mal 24 Punkte, als wären sie nichts, aufzuholen?
Also du sprichst ja erstmal chronologisch, sagen wir mal, fangen wir mal so an, das richtig an, dass die in der ersten Halbzeit die Rams, die Bucks sowas von dominiert haben. Und nach allem Belieben, also offensiv super gut funktioniert haben. Ich kann mich da erinnern an Cooper Kupp nach einem Wahnsinnsball von Stafford, wie er da leicht fertig irgendwie in die Endzone, ja, das war gar kein Laufen, das war irgendwie eher, also wie er da reingeschwebt ist. Und defensiv, also Brady so unglaublich wenig Zeit hatte, Von Miller da einen Wahnsinnsjob gemacht, auch Brady kurzzeitig zum Bluten gebracht, Aaron Donald, also richtig gut, was die Rams dort gepackt haben und ja, was sie dann geritten hat, im letzten Viertel wirklich reihenweise Fehler zu machen und Brady selber nochmal einen Wahnsinnswurf rausschleudern zu lassen, dass sie da halbwegs wieder drankommen, am Ende sogar ausgleichen. Wahnsinn für mich. Wie gesagt, für mich war in der Szene klar, wo sie Fumble passiert immer mal. Okay, das ist dann noch zweimal passiert. Wahnsinn, aber kann auch nochmal irgendwie sein. Aber dass dann Stafford sozusagen wegguckt, wo er diesen Ball vom Center bekommt, diesen Snap sozusagen, und dann einfach da an ihm vorbeigeworfen wird. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass da so eine Diskommunikation herrscht, einfach so eine komplette Verunsicherung. Und das war für mich eigentlich der Moment, wo ich dachte, okay, das wird bestraft werden, LA Rams, das wird einfach bestraft werden. Und wie sie dann aber, das gehört am Endeffekt auch zu der Geschichte, auch das so eben schon angedeutet, du bekommst das 27-27, ich glaube 40 Sekunden vor Schluss, ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, dürften ungefähr 40 gewesen sein, und haust dann so ein Play raus über Stafford und Kupp und gewinnst das am Ende ist, ja, ich stand vorm Fernseher, ich habe geschrien, fertig ist, ich war fix und fertig, ich dachte mir, sowas kann doch gar nicht wahr sein, einfach Wahnsinn. Und zeigt nochmal mehr, wie verrückt die Playoffs sind, aber wie viel dieses Spiel auch davon lebt, von natürlich wahnsinnig guten Plays in der Offense, aber auch von wahnsinnigen Fehlern, einfach von dem anderen Team. So ehrlich muss man ja auch sein. Denn die Bucks wären, egal wie gut sie es am Ende auch gemacht haben, im letzten Vierteljahr niemals mehr rangekommen, wenn die Rams es auch nur halbwegs schlauer gespielt hätten.
Ja, Cam Akers wird ganz tief durchatmen nach diesem Pass von Stafford auf Cooper Kupp. Vielleicht nochmal zu diesem Snap. Das passiert tatsächlich gar nicht so selten, wie du vermeintlich vermutest. Also ab und zu sieht man, dass der genau auf den Bauchnabel des Quarterbacks kommt. Dann hat er noch Glück, weil er ihn geistesgegenwärtig irgendwie aufnehmen kann. Aber so vorbei in den Playoffs letztes Jahr, Steelers erste Play von der Scrimmage, vorbei an Big Ben Roethlisberger. Und das hat dann irgendwie dieses Drama, diese bittere Pleite, diese hohe Niederlage gegen die Browns eingeleitet. Super Bowl 48, Peyton Manning, erster Snap mit den Denver Broncos im Super Bowl, auch vorbei in der Endzone, Safety, verliert gleich mal Punkte. Also ab und zu passiert das immer wieder und man fragt sich, wieso, weshalb, warum. Natürlich spielt die Lautstärke da eine Rolle. Es war ein Auswärtsspiel, aber am Ende glaube ich Glück und für uns einfach auch ein ziemlich cooles Spiel, das mitzuerleben. Wir werden nochmal auf die Predictions kommen und dann werde ich dich nochmal genauer zu deiner Einschätzung zu den Los Angeles Rams fragen. Jetzt zum letzten Spiel und das war ein Spiel, wo viele schon dachten, okay, das waren jetzt drei gute Spiele als Vorprogramm, aber hier wartet das ganz große Spiel. Und es war das ganz große Spiel. Es war von Anfang an richtig gut. Hohes Niveau, Offensive sowie Defensive, finde ich, hat da auch einen guten Job gemacht. Also es war jetzt nicht nur High Scoring, es ist natürlich explodiert nach der Two-Minute-Warning. Und was da passiert ist, da musste ich auch tatsächlich ohne Krankheit richtig schwer atmen. Das war 25 Punkte in den letzten 2 Minuten. Das sind mehr Punkte als im gesamten Spiel der 49ers und Packers. Ne? Also nur mal, was die in 60 Minuten abgespielt haben, haben die mal eben in 120 Sekunden gebracht. Und das ist schon geisteskrank. Vielleicht muss man den Bills einen kleinen Vorwurf machen. Als sie dann führen mit 13 Sekunden, sie kicken den in die Endzone zum Touchback, heißt, sie geben Patrick Mahomes, der noch alle Auszeiten hat, 2 Plays. Mit einem Squib-Kick, wo sie returnen müssen, hast natürlich auch die Gefahr, dass das ein tiefer Return wird, klar. Haben sie aber maximal nur noch ein Play, wenn sie das Field Goal kicken wollen, um halt auszugleichen. Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, Bjarne, aber hast du den Call in der Situation von McDermott und Co. verstanden?
Nein, ich glaube, im Endeffekt würden sie es, wenn sie jetzt nochmal entscheiden könnten, das auch andersrum machen. Was auch immer sie in dem Moment geritten hat, wie gesagt, 13 Sekunden trotz aller Auszeiten und trotz 2 Plays muss man dann trotzdem auch erstmal schaffen, ne? Patrick Mahomes, also es sind trotzdem erstmal dieser letzte Wurf, wo ich glaube, ich auch gelesen habe, Kelce am Ende auch eine ganz andere Route läuft, als er eigentlich laufen sollte und dann trotzdem den Ball bekommt, also die beiden eigentlich das mal untereinander ausgemacht haben, okay, wir setzen uns jetzt auch mal gegen die Coaches und machen es nochmal ganz anders. Ist natürlich dann auch einfach schon unfassbare Klasse von den Chiefs, das dann trotzdem nochmal zu schaffen. Trotzdem wahnsinnig ärgerlich für die Bills, so ein Spiel zu machen im Arrowhead. Josh Allen, ich habe gar keine Worte mal zu ihm, wie unfassbar variabel er ist, wie er mit dem Ball selber laufen kann, was für Würfe er machen kann. Plötzlich holt er da Gabriel Davis raus, der 4 Touchdowns fängt irgendwie in diesem Playoff-Spiel. Und was eine Connection zwischen den beiden. Und trotzdem verlierst du es am Ende. Mir haben die Worte gefehlt. Ich glaube, das ist, wo du ganz am Anfang dieser Folge mal gefragt hast, war das vielleicht das beste Wochenende aller Zeiten? Ich sag mal, die Spekulation darüber, dass das vielleicht das beste Spiel aller Zeiten war, die sind ja relativ hoch. Es war unfassbar unterhaltsam und trotzdem muss man sich als, wenn man es mit den Bills halten sollte, ziemlich an den Kopf fassen.
Ja, ich glaube, unfassbar bitter, nachdem sie auch im letzten Jahr das Championship Game genau an selber Ort und Stelle verloren haben, wollten sie unbedingt Revanche nehmen. Sie haben es auch in der Regular Season geschafft, aber du sprichst an, Gabriel Davis Performance hat eben nicht gereicht für Touchdowns. Das ist im Übrigen Playoff-Rekord. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Das letzte Play of Kelce, das du ansprichst, natürlich, ja, sie haben sich dann selber abgesprochen und Kelce meinte, ich laufe dahin, wo halt der Raum ist, ist ja klar. Aber, Alter, was ist das für eine Defensive der Bills? Die sind hier hinten raus total kollabiert, es gab kein Halten mehr. Und das, obwohl sie ja richtig gut waren. Die Bills-Defensive war die beste, was die zugelassenen Punkte angeht. Und dann hast du 13 Sekunden und musst es irgendwie verteidigen. Und sie lassen Kelce einfach gerade auslaufen für 20 Yards. Und dann darf er nochmal nach dem Catch ein bisschen was machen für 25 insgesamt in der Summe. Das ist dann einfach zu einfach. Also er läuft geradeaus. Mehr macht er nicht. Und sie schenken diese Yards einfach her. Du musst doch mit 13 Sekunden. Ist klar, entweder Mahomes hat jetzt einen ganz tiefen, dann ist es das Play, was entscheidet oder nicht, oder er macht einen kurzen, aber dann spielt's normal. Und klar, diese Two-Minute-Offense und Two-Minute-Defense verstehe ich schon irgendwie das Big Play vermeiden, aber genau das war das Big Play in dieser Situation. Du lässt doch nicht einfach 20 Yards dir einfach nehmen oder schenkst sie daher. Das ist schon sehr krass. Und das hätte ich nicht gedacht von dieser Bills-Defensive, die dann auch in der Overtime nichts mehr entgegensetzen konnten, weil einfach Mahomes und die Chiefs über die drüber gerollt sind. So muss man das sagen. Unfassbar bitter, vielleicht, was wir noch thematisieren müssen, weil es einfach im Diskurs der NFL steht. Und natürlich hat auch der Bills-Besitzer gesagt, da muss man drüber reden, ist ja klar nach dem Spiel, die Overtime-Regeln. Es war im Endeffekt, dass viele sagen, dieser Coin-Toss hat entschieden. Wie gesagt, wir haben gerade das Regular oder die reguläre Spielzeit durchgekaut. Das hat dann auch einen entscheidenden Teil gehabt. Also die Bills hätten einfach zumachen müssen. Sie hatten so viele Chancen, das Ding zu gewinnen. Hey, wie siehst du das? Muss da was geändert werden, dass so ein Cointoss so viel Macht hat, oder ist es in Ordnung?
Vielleicht ganz kurz, um das alle nochmal für alle nochmal zu erklären, die vielleicht gar nicht so mit drin sind. Also in der NFL ist es so in der Overtime, dass per halt Münzwurf sozusagen entschieden wird, wer zuerst den Ball hat. Und wenn diese Truppe im Angriff es schafft, in dem ersten Wurf einen Touchdown zu erzielen, so wie es halt jetzt in dem Fall war bei den Chiefs, dann kommen halt die Bills nicht mehr an den Ball. So, dann ist das Spiel zu Ende. Und ich glaube, das ist schon das Problem, und ich glaube, dieses Spiel hat es nochmal relativ gut aufgezeigt, meiner Meinung nach, wenn so ein hochklassiges Match mit zwei so klasse Offense-Mannschaften und dass Josh Allen dann es nicht nochmal zumindest die Chance hat, in der Overtime an den Ball zu kommen. Ich glaube schon, dass darüber diskutiert werden sollte. Ich habe mir jetzt so ein bisschen die Tage was durchgelesen, eine mögliche Option, dass man sagt, okay, man spielt nochmal ein komplettes Viertel, hängt man hinten dran oder man macht immer abwechselnd Two-Point-Conversion sozusagen, bis der Erste dem anderen nicht mehr nachfolgen kann, also es einmal schafft, es nicht mehr sozusagen zu vollenden. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Optionen. Für mich als neutralen Fan in so einem Spiel, sage ich mal, hätte ich es gern gesehen, dass Josh Allen auch nochmal die Möglichkeit bekommt, zu zeigen, ob er es drauf hat oder nicht, in diesem unfassbaren Druck danach zu ziehen. Man wird sich unterhalten müssen. Ich glaube, du hast es eben schon angedeutet, der Diskurs ist ja doch relativ deftig geworden die letzten Tage. Ob es jetzt deswegen geändert wird, weiß ich nicht. Aber ich finde es zumindest hat dieses Spiel es gezeigt, dass es aus meiner Sicht ziemlich unglücklich ist.
Ich hab eine andere Meinung tatsächlich. Ich finde die Regel richtig. Ich meine, die Spiele gehen 3 Stunden. Irgendwann muss einfach mal Schluss sein. Und ja, wir wollen alle nochmal Josh Allen sehen und wir hätten es den Bills wahrscheinlich alle gegönnt, weil die Chiefs sind jetzt zum 4. Mal in Folge im Championship-Game und richten es auch zum 4. Mal in Folge aus. Aber ich finde, es muss irgendwann einfach mal enden. Die Bills hatten den Call. Allen natürlich auch bittererweise sagt dann Heads und es war Tails. Das ist auch so eine kleine Randnotiz. Und es gibt tatsächlich die Statistik, seitdem die Daten erfasst werden bei dieser Overtime-Regeln, seitdem es diese Regel gibt, gibt es eine 52-prozentige Siegesquote für das Team, das den ersten Ball bekommt. Also zuerst in der Offensive ist und das diesen Walk-off-Touchdown machen kann. Das ist ja gar kein so großer Vorteil. Witzigerweise, in den Playoffs ist diese Bilanz 10 zu 1, also ein deutlich größerer prozentualer Anteil. Woran das liegt, keine Ahnung. Natürlich spielen
Gut,
dann
das
auch
kannst du
Fans
dir
eine
relativ
größere
klar
Rolle.
erklären. Das kannst du dir ja klar erklären, wenn in den Playoffs, sagen wir mal, sind ja die besten Offensives und den besten Quarterbacks auf dem Feld. Und ich sag mal, wenn du Mahomes die Chance gibst, zu sagen, okay, du hast jetzt diesen Angriff, diesen Drive-Zeit, um das Ganze hier komplett zu beenden. Natürlich kann es dann auch mal schlecht laufen, aber ich glaube, dass du, wenn du da den besten oder mitbesten Quarterback drauf hast, und das ist in der Playoff halt nun mal immer mal wieder der Fall, dass es da eine höhere Quote am Ende gibt von diesen Walk-off-Touchdowns, Touchdowns, glaube ich. Also verwundert mich zumindest nicht.
Ich sehe es nicht so deutlich wie du. Du kannst auch genau argumentieren, das sind auch die besten Defensiven auf dem Platz. Es ist ja nicht umsonst das Mantra Defense Wins Championship. Offensive unterstützt. Natürlich, Mahomes ist keiner wie einer. Der jetzt nicht das Beispiel sein sollte, ist klar, aber es haben oft genug Teams geschafft, auch den Super Bowl zu gewinnen, die sich über die Defensive definiert haben und einen schlechten Quarterback hatten. Ryan Tannehill macht ja ein halbwegs ordentliches Spiel, spielt er zwar nicht gut, aber er gewinnt ein Spiel. Deswegen, also das ist klar, die Spieler sind besser, aber auf beiden Seiten des Balls. Deswegen will ich das daran nicht so deutlich definieren, tatsächlich in meiner Auffassung. Aber sei es drum. Wir haben jetzt die Spiele Chiefs Bengals, das ist das erste am Sonntag, und Rams 49ers. Bjarne, vielleicht deine schnellen Prognosen, dann sind wir für heute mit der NFL durch.
Jo, fangen wir an. Chiefs, Bengals. Auch wenn ich den Bengals mittlerweile gefühlt alles zutraue, nachdem sie jetzt zwei Runden weitergekommen sind und unter anderem die Titans als First Seed sozusagen rausgehauen haben. Ich glaube, da wird Ende für sie sein. Ich glaube, Mahomes wird in seinen nächsten Playoff, in seinen nächsten Super Bowl einziehen. Deswegen gehe ich da eindeutig mit den Chiefs und Rams 49ers. Ja, für mich das deutlich spannendere, intensivere Duell. Und auch hier ist es so, dass ich die 49ers bisher gefühlt das komplette Jahr immer mal wieder ein bisschen unterschätzt habe. Zieh meinen Hut davor, in Lambeau gegen Green Bay und auch schon davor, die Performance bei den Cowboys weiterzukommen. Wahnsinn. Doch, ich gehe mit den Rams. Ich habe das Gefühl, dass die Rams es am Ende machen könnten, auch wenn das wahrscheinlich das Team ist, was am meisten irgendwie zwischen Hop und Top manchmal wandelt in so einem Spiel. Gezeigt gegen die Bucks jetzt unter anderem die Qualität, die sie haben, mit Ball, aber auch gegen den Ball, wenn sie die halbwegs auch nur irgendwie über mehrere Viertel abrufen, dann für mich das spektakulärste und beste Team. Deswegen gehe ich, meine Prediction, Super Bowl würde heißen Chiefs Rams.
Interessant, AFC bin ich bei dir. Mahomes und die Chiefs, so wie sie jetzt gespielt haben, das werden sie nicht wiederholen. Ich glaube, das ist klar. Das war schon eine besonders gute Leistung, das darf man nicht vergessen. Aber ja, diese Bengals haben jetzt zwei Playoff-Spiele gewonnen, aber auch keinen überragenden Football gespielt. Das gehört ja auch dazu. Klar, sie haben gewonnen, das musst du erstmal schaffen. Aber diese Chiefs, das ist nochmal ein ganz anderes Team. Eine ganz andere Aufgabe, die da auf die Cincinnati Bengals wartet. Sie haben ja trainiert, tatsächlich im Paul Brown Stadium mit einem ganz lauten Sound über die Boxen haben sie rausgehauen, um diese Szenerie im Arrowhead irgendwie zu simulieren. Deswegen bin ich gespannt, ob sich das lohnt oder ob sie vielleicht schon ganz heiser anreisen werden. Ich bin gespannt. NFC sehe ich auch wie du sehr eng. AFC würde ich sagen 60-40 für die Chiefs. Und ja, NFC sind wir wie bei einem 50-50-Spiel. Ich glaube, viele kennen die Historie von Sean McVay und Mike Shanahan. Die beiden kennen sich gut, haben zusammen gearbeitet, aber Shanahan hat immer das bessere Ende gefühlt. Was heißt gefühlt? Er hat immer das bessere Ende gegenüber die Rams von Sean McVay. Und deswegen glaube ich, das wird dieses Wochenende nicht anders sein. Ich glaube, die 49ers werden wieder in den Super Bowl einziehen und wir bekommen das Rematch von dem 54. Super Bowl Chiefs gegen die 49ers in LA. Was man auch sagen muss, die 49ers als Organisation sehr erfolgreich. Nicht nur die 5 Super Bowl-Titel, sondern auch eben 5 NFC Championship Game-Teilnahmen in den letzten 11 Jahren. Das ist sehr, sehr konstant. Sie hatten zwischendurch ein paar Jahre, wo es nicht so gut lief. Da war auch das Thema Kaepernick ganz groß, wo einfach viel Unruhe war. Aber jetzt sind sie wieder richtig gut. Und ich glaube, diese Erfahrung hilft den 49ers und sie werden in den Super Bowl einziehen. Die Rams werden das nicht nachmachen können, was die Buccaneers geschafft haben und im eigenen Stadion ein Super Bowl austragen. Das wäre schon sehr besonders, wenn wir 54 Jahre auf dieses Event warten und plötzlich schafft man es zweimal in Folge. Wäre natürlich auch eine coole Story, keine Frage, aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ich wollte noch mit einer kleinen Newsrunde abschließen in diesem extra langen NFL-Blog, denn es ist was passiert. Big Ben Roethlisberger hat offiziell seine Karriere beendet. Wir hatten drüber gesprochen, wir werden das in der Offseason auch nochmal genauer machen. Die Denver Broncos haben mit Nathaniel Hackett einen neuen Head Coach. Das ist der Offensive Coordinator der Green Bay Packers gewesen, der von Aaron Rodgers immer hoch gelobt wurde. Der sollte unbedingt einen Head-Coaching-Posten bekommen. Deswegen könnte es ja sein, die Denver Broncos sind ein Kandidat auf Aaron Rodgers, sollte er getradet werden. Vielleicht kommt man da wieder zusammen und es formiert sich in Denver ein richtig gutes Team. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen.
Für
Und
alle, die
ich...
es nicht sehen können, die Augen leuchten gerade. Die Augen
Ja, die
leuchten
Augen
gerade. Es ist
leuchten,
eine
klar. Also
ordentliche
das...
Vision im Gesicht von Stolzmann zu erkennen.
Ja, man muss ja auch sagen, die Broncos das Team, zum Glück noch vor den Jets, mit der zweitlängsten Playoff-Durchstrecke in der NFL. Deswegen würde ich mich schon freuen, wenn sie da mal wieder reinkommen würden. Und auch die Chicago Bears haben einen neuen Head Coach mit Matt Eberflus, dem Defensive Coordinator der Indianapolis Colts, der da auch in den letzten Jahren einen hervorragenden Job gemacht hat. Hat Darius Leonard zu einem Top-Linebacker der Liga ausgebildet. Deswegen auch das ein sehr guter Fit für die Chicago Bears, die sich ja auch eher über die Defensive als Franchise definieren. Die haben auch einen neuen General Manager, Ryan Poles. Auch eine coole Geschichte. Der war damals als Undrafted Free Agent unterwegs und der kommt da wieder hin, um jetzt die Geschicke zu leiten. Das war's. Auch die Vikings haben ja noch einen General Manager mit, wie heißt denn der? Ofusu Kremi. Ich habe den Namen nicht ganz drauf. Sorry, Leute. Kam auf jeden Fall von den Browns und er meinte, mit den Vikings hat er was vor, wird sich da jetzt auch erstmal um den neuen Head Coach kümmern müssen. 7 Posten sind noch offen für die Head Coaches, deswegen glaube ich, wir können uns auf die Offseason und die nächsten Wochen freuen. Da werden einige News auf uns zukommen und Bjarne, das war jetzt sehr lang, länger als ich wollte, aber bitte ab zur NBA, damit ich mal endlich etwas Luft bekomme.
Ja, liegt ja häufig dann immer an dir, wenn du in der NFL erstmal nur halbwegs ein bisschen Luft geschnuppert hast, dann ja, kommt er aus dem Reden nicht mehr raus. Deswegen muss der aber so sein. Wir sind in den entscheidenden Wochen der Playoffs in der NFL. Da muss man einfach auch mal ein bisschen über Football sprechen. Deswegen zur NBA jetzt trotzdem mit ein paar Nachrichten, obwohl gar nicht so lang heute der Block. Ich möchte mit dir über etwas sprechen. Das ist jetzt mittlerweile schon wieder, halt dadurch, dass wir ein bisschen später aufnehmen, ein paar Tage länger her. Aber Chicago Bulls ist das Thema heute, das erste und vor allem die Verletzungsmisere in den letzten ein, zwei Wochen. Besonders die Aktion um Alex Caruso. Ich denke, geh mal davon aus, die Szene hast du selbst auch gesehen, wo er da von Grayson Allen im Spiel gegen die Milwaukee Bucks doch ziemlich hart gefoult wurde. Auf dem Weg zum Korb hin hat Allen ihn monströs abgeräumt. Caruso ist gefallen und zwar auf sein Handgelenk und hat sich dabei gebrochen und fällt jetzt erstmal aus. Deswegen zu dir die erste Frage, Ferdi. Erstmal hast du die Aktion gesehen und zweitens, wie übel war für dich das Foul von Allen?
Ich habe die Aktion gesehen und gehört. Also es war echt, fehlt an die Worte, wie man da so reingehen kann. Grayson Allen absolut übermotiviert, bitter für die Bulls. Caruso ja nicht nur ein guter Spieler in diesem Jahr, sondern auch einfach eine Identifikationsperson, wie ich finde. Und ja, deswegen bitter für die Bulls. Caruso war davor ja auch schon eh raus mit Covid zum Beispiel. Also war gerade dabei, wieder zurückzukehren und zack, ist er wieder raus. Ich glaube, Bjarne, ist das Season Ending oder wie lange fällt er mit so einem Handgelenksbruch aus?
Ordentlich, zumindest ins Season Ending wurde, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben, aber dass wir ihn jetzt relativ zügig innerhalb von einem Monat oder so wiedersehen würden, das ist relativ ausgeschlossen. Ich habe jetzt mir die Berichte erstmal die Tage danach durchgelesen, da musste nochmal vieles geröntgt werden und genau sich angeschaut, aber Alex Caruso wird auf jeden Fall, sagen wir mal, für eine längere Zeit ausfallen. Und das Ferdi ist ja doppelt bitter, halt dadurch, dass er nicht der Einzige ist, den die Bulls vermissen werden. Lonzo Ball, ne, paar Tage vorher kam die Operation sozusagen am Meniskus und die offizielle Bestätigung, wahrscheinlich bis zu 2 Monaten wird Lonzo Ball ebenfalls nicht da sein. Und wir beide haben ja erst vor knapp einem Monat über die positiven Seiten der Bulls gesprochen, warum sie dieses Jahr so fantastisch gut drauf sind. Und da waren Ball und Caruso zwei entscheidende Faktoren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
Sorry,
lässt sich nichts,
musste
lässt
kurz
sich
noch
nichts
Luft holen.
anderes, lässt sich nichts anderes mehr zu sagen. Von Stolzmann, nein, wie gesagt, bitter für Alex Caruso, den Guard, muss man wirklich sagen, und für die Bulls, denn er macht besonders in der Defense natürlich einen besonderen Unterschied einfach im Spiel der Bulls in diesem Jahr. Grayson Allen hat eine Strafe bekommen, ist mit einer Sperre belegt worden. Allgemein, vielleicht da noch ganz kurz, so den Berichten zufolge war ja Grayson Allen ist dafür bekannt, auch mal ein bisschen härter in die Tat reinzuschreiten in so einen Zweikampf. Für dich ein Spieler, wo du sagen würdest, okay, den muss man im Auge behalten, aufgrund häufiger unfairer Plays, oder wäre das jetzt zu vorschnell geurteilt?
Mit seiner ganzen Foul-Historie bin ich nicht vertraut, aber ich meine, er bekommt ja eine Strafe dafür ausgesprochen und anders läuft es in anderen Sportarten nicht, ne? Du machst ein hartes Foul, siehst entweder die Karte oder auch eine Sperre für mehr Spiele. Anders kannst du ja nicht mit denen umgehen. Natürlich musst du dann vielleicht auch auf Referee-Seite so ein bisschen darauf achten. Allerdings musst du es ja auch irgendwie fair von den Regeln her auslegen, auch für ihn als Spieler und nicht immer jeden Kontakt abpfeifen. Deswegen glaube ich, gerade solche Aktionen regelmäßig mit Strafen zu belegen, ist dann der einzig richtige Schritt.
Ja, so sehe ich es im Endeffekt auch. Wollen wir es nicht überhängen, in Anführungszeichen. Er wird eine Strafe oder hat eine Strafe dafür bekommen. Das ist auch vollkommen richtig, denn für alle, die das nicht gesehen haben, also wirklich total unnötig und überhart, ja, Caruso angegangen in dem Wurf sozusagen, beziehungsweise im Layup am Korb und ihn dann zu Fall gebracht. Wie gesagt, neben Ball fehlt auch noch Patrick Williams. Mit einer Handgelenksverletzung wird noch für mehrere Monate ausfallen. Und es hat lange Zeit noch Zach LaVine gefehlt. Der ist allerdings mittlerweile wieder zurück, Ferdi. Habe ich von letzter Woche noch mir irgendwann aufgeschrieben beim Spiel gegen die Thunder. Beim Sieg von 111 zu 110 war er wieder am Start. Hat dort auch direkt 23 Zähler gescored nach seiner Position beziehungsweise Verletzungsmisere. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss auf die aktuelle Tabellensituation schauen, der Bulls, denn dort sieht es wie folgt aus, dass sie auf Platz 2 sind im Osten hinter den Heat und beziehungsweise, warte ganz kurz, so hinter den Heat, vor den Cavaliers auf 3 und den Nets auf 4. Auch das hatten wir schon angesprochen durch die Durant-Verletzung beziehungsweise den allgemeinen Unruhen in Brooklyn, dass sich da ein bisschen was tun könnte. Jetzt durch die Verletzung von Caruso und auch von Ball, siehst du die Bulls ebenfalls gefährdet, in den nächsten, ja, ein, zwei Wochen noch ein bisschen nach unten abzusteigen?
Schwierig, 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 schwierig. Ich glaube, Ball und Caruso sicherlich wichtige Spieler, aber nicht die beiden Topstars der Mannschaft. Das sind ganz klar LaVine und DeRozan und die beiden sind momentan fit. Und ich glaube, mit deren Leistungen fällt und steht alles bei den Chicago Bulls in diesem Jahr und auch gerade in diesem Stretch, wo sie ohne Caruso und Ball auskommen müssen. Und das ist ja, wie wir vermuten, eine sehr lange Zeit, vielleicht auch bis kurz vor den Playoffs. Deswegen müssen die beiden das jetzt richten. Sie müssen fit bleiben, um den Bulls eine bestmögliche Ausgangssituation zu bescheren. Ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass sie es schaffen werden, unter den Top 4 zu landen. Heißt, eine Heimserie sozusagen für sich gewinnen zu können und zumindest dieses Recht erspielen zu können. Weil, du sprichst es an, wir hatten mit Durant drüber gesprochen, es sind ja nicht nur die Bulls, die Verletzungen haben, die Nets sind stark betroffen, da läuft es auch nicht so rund. Witzigerweise, und finde ich richtig cool dabei, dass die Cleveland Cavaliers auf einmal kurz davor sind, so ganz aus dem Nichts Erster im Osten zu sein. Klar, die Heat sind gut drauf, aber die Cavaliers sind 1,5 Spiele dahinter und die werden die Bulls vielleicht in den nächsten Tagen kassieren. Allerdings auch die Cavaliers nicht ganz gesund. Wir haben darüber gesprochen, Ricky Rubio fehlt, wo man dachte, der ist ganz wichtig, aber den konnten sie gut ersetzen. Deswegen, wieso können das andere Franchises nicht auch machen? Sehr, sehr enger und unterhaltungsreicher Osten in diesem Jahr.
Unfassbar enger Osten und das sieht man auch an den letzten Spielen der Bulls, dass da alles möglich ist. Gegen die Cavs letzte Woche noch gewonnen. 117 zu 104, dann kam die Verletzung von Caruso im Spiel gegen die Bucks, dass man am Ende knapp verloren hat, 94-90. Dann eine Wahnsinnsniederlage gegen die beiden Wagner-Brüder, gegen die Orlando Magic, die immer noch abgeschlagen am Ende der Tabelle lauern und einfach mal 114 zu 95 gegen die Bulls gewonnen haben, wo man sich auch irgendwie in den Kopf fasst. Aber das ist einfach Regular Season in der NBA, da kommt sowas immer wieder zustande. Die Bulls dann eben in dem Spiel, was ich schon angedeutet habe, wo Zach LaVine wieder zurückgekommen ist, gegen Oklahoma knapp gewonnen, 111 gegen zu 110 und jetzt auch gestern Nacht gegen die Toronto Raptors mit 6 Punkten Vorsprung das Ding nach Hause gefahren. Das heißt, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, über die Bulls, zumindest über die Playoff-Ambitionen in diesem Jahr, trotz dieser beiden schwerwiegenden Ausfälle, besonders in der Defense, müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken und keine Sorgen machen. Worüber wir uns schon nochmal zum Abschluss Gedanken machen sollten, Ferdi, ist ein Thema, was jetzt gar nicht so aktuell mit dieser Saison zu tun hat, beziehungsweise mit jetzt irgendeinem Spiel, sondern mit den Votungen der All-Star-Wahl. Die kam gestern Nacht raus und ich habe es mir hier nochmal kurz notiert, wie am Ende jetzt die Starter aussehen im Westen als Captain LeBron James, dazu Jokic, Curry, Morant und jetzt kommt der große Name, wo wir uns vielleicht alle so ein bisschen gefragt haben, warum und wieso genau ist er dabei? Andrew Wiggins ist am Start und Ferdi, da doch direkt mal die Frage an dich, wieso ist Andrew Wiggins im Westen deiner Meinung nach verdienter oder unverdienter Starter im All-Star-Game?
Ja, erstmal, als ich das heute Morgen gesehen habe, dachte ich mir auch, huch, Andrew Wiggins, ist das jetzt ein Fehler in der Grafik oder wie kann man sich das erklären? Ich war überrascht, habe mir dann aber seine Statistiken mal genauer angeschaut und klar, das sind jetzt nicht die, die einen vielleicht von der Couch hauen mit 18 Punkten im Schnitt, aber was man vielleicht ihm zugutehalten muss, ist, dass Curry Licht und Schatten zeigt. Klar, die guten Spiele, die überzeugen dann, aber es gibt auch viele Spiele, wo Curry nicht so gut spielt und der gute Rekord der Golden State Warriors lässt sich auch zum Großteil dadurch erklären, dass Andrew Wiggins sehr, sehr konstant performt und vielleicht deswegen sich einfach auch beliebt gemacht hat. Man darf ja nicht vergessen, das All-Star-Voting ist ja nicht nur Qualität, es ist ja auch Beliebtheit. 50% gehen von den Fans aus, 25% von der Presse und weitere 25% von den Spielern. Und vielleicht kommt Andrew Wiggins das genau zugute.
Du sprichst es gerade an, die Aufteilung. Wiggins, Kanadier gebürtig und hat einfach in seiner Heimat eine unfassbar große Fanbase. Das muss man ehrlich dazu auch noch sagen. Wie gesagt, das haben sich ein paar Journalisten auch, die unter anderem nicht unbedingt immer in dieser Position gesehen haben, am Ende gewundert. Aber ich glaube, das richtige Wort kam eben von dir, Konstanz. Wiggins spielt eine solide Saison, wie gesagt, über 18 Punkte im Schnitt, über 4 Rebounds, um die 2 Assists. Das sind jetzt keine ganz krassen Starter-Zahlen, wenn man sich die anderen Kollegen um ihn rum anschaut. Aber das ist in Ordnung. Und er ist halt bei einem Team mit den Warriors, die weiterhin trotz immer mal wieder ein paar Up-and-Downs in den letzten Wochen eine richtig starke Saison spielen, mit das stärkste Team dieser Liga darstellen. Und ich glaube, da es ist zumindest keine Wahl, wo man jetzt sich an den Kopf fassen müsste und sagen müsste, also wie ist der denn da jetzt dazu gekommen? Ich glaube, das müssten wir beide nochmal klarstellen. Im Osten, um das Ganze nochmal irgendwie komplett zu machen, sehen die fünf Starter wie folgt aus: Kevin Durant als erneuter Anführer, daneben Giannis, Embiid, DeRozan und Trae Young. Ich glaube, von den Namen her, Ferdi, führte an den fünf auch relativ wenig dran vorbei, oder?
Nee, also mit dem Line-up im Osten kann ich sehr gut leben. Klar ist nur, dass jemand Durant ersetzen werden muss, weil er zum einen verletzt ist und zum anderen er ja auch schon meinte, wahrscheinlich wird das wie im, ne oder im letzten Jahr machen, dass er sich eher auf diesen Titellauf oder diesen Titelfokus mit den Brooklyn Nets konzentrieren möchte und nicht am All-Star-Game teilnehmen wird.
Vollkommen richtig. Da werden wir natürlich für euch das irgendwann nochmal nachfügen, wer am Ende anstelle von KD am Start sein wird. Vielleicht die letzte Frage, die ich dazu nochmal habe. Ich überbrücke das nochmal ganz kurz, bevor von Stolzmann sich
Ja, sonst
dann
bin
in
ich kurz noch
Ruhe
da.
ein Wasser gleich nochmal reinpfeifen darf. Doncic, das Thema im Westen, ist nicht unter den ersten fünf, wie gesagt, dafür jetzt unter anderem Wiggins am Start. Für dich die gerechtfertigte Geschichte, dass Doncic nicht gewählt wurde aufgrund, ja, mehrerer vielleicht auch Diskussionen in diesem Jahr rund um seine Fitness, all das, oder sagst du, okay, er hätte es trotzdem anhand von Zahlen zumindest verdient gehabt?
An sich spielt er ja keine schlechte Saison. Ich finde es jetzt aber nicht schlimm, dass er jetzt nicht unter den ersten fünf ist. Er wird auf jeden Fall im Reservistenpool landen. Der wird ja auch, ich glaube, am 3. Februar veröffentlicht, beziehungsweise ist dann der Draft von Durant und LeBron für ihre Teams, wenn mich nicht alles täuscht. Aber muss auch sagen, klar, er hatte Probleme reinzukommen, hat ja auch einen sehr anstrengenden Sommer mit Olympia und sonst was hinter sich gehabt, hat sich dann die Pause genommen. Aber er ist halt nicht top reingekommen und brauchte so ein bisschen Anlaufzeit und vielleicht hat dann doch viele eher diese Konstanz, die wir angesprochen hatten von Wiggins, mehr überzeugt als das gute Play hinten raus von Doncic in den letzten Wochen und Monaten.
Sehe ich ähnlich, so wie du. Ich glaube, das wird Luca im Endeffekt auch nicht das Genick brechen. In den großen allgemeinen Pool wird er auf jeden Fall trotzdem landen. Spielt keine verkehrte Saison mit den Mavs. Auch da schauen wir irgendwann nochmal drauf auf die letzten Wochen der Mavs, die doch relativ positiv turbulent in vielerlei Hinsicht waren. Genauso wie wir auch in der Zukunft nochmal einen etwas genaueren Blick auf die Boston Celtics werfen, mit oder rund um Dennis Schröder, solange wie er da noch da ist. Auch da gibt es ein, zwei Trade-Gerüchte, vielleicht sogar irgendwann auch wieder mit Theis, Daniel Theis, aber auch das gucken wir uns in den nächsten Wochen dann nochmal ganz in Ruhe an, wie die bisherige Saison in Boston so genau abgelaufen ist und was es so für Möglichkeiten in der Zukunft bei den Celtics gibt. Das soll es für heute tatsächlich schon gewesen sein mit der NBA. Eine ganz kurze Geschichte, denn wir haben noch zwei andere Sportarten ganz zum Schluss und die wollen wir nochmal ganz kurz ein bisschen durchgehen, und zwar die NHL angefangen. Und Ferdi, da will ich mit dir so ein bisschen über die ja erfolgreichsten Top-Torschützen bisher in dieser Saison sprechen. Wir haben jetzt doch schon relativ lange rum in der Saison und es zeichnet sich immer mehr ein Bild ab, dass es bis zu fünf Kandidaten geben könnte auf die sogenannte Maurice Rocket Richard Trophy. Das ist am Ende der erfolgreichste Torjäger, der am Ende der Saison oder jeder NHL-Saison verliehen wird. Und da sieht es momentan wie folgt aus: Chris Kreider mit 30 Punkten, mit 30 Toren sozusagen an Platz 1, an Platz 2 Leon Draisaitl mit 29, zusammen mit Alex Ovechkin, der auch 29 hat. Auston Matthews ist noch dabei mit 25, der hat das Ding letztes Jahr geholt. Ovechkin insgesamt schon 9-mal diesen Titel, der erfolgreichste Scorer überhaupt. Seit 2008 hat er 9-mal sich diese Trophy eingeheimst. Da an dich die Frage, wer ist so dein Favorit? Sagst du, es könnte vielleicht unter anderem wieder Ovechkin werden oder rechnest du auch Dreisaitl die Chance aus, mit dieser Trophäe am Ende der Saison nach Hause zu gehen?
Also natürlich emotionaler Favorit, müssen wir gar nicht drüber sprechen, würde uns natürlich alle freuen, wenn Dreisaitl das Ding holt. Ovechkin wäre natürlich auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich glaube aber, Auston Matthews wird nochmal entzünden. Ich glaube, in dem ist noch viel mehr drin als das, was er bisher gezeigt hat. 25 Hütten bisher, ist glaube ich 5, wie du gesagt hast, Intercrider. Aber ich glaube, Auston Matthews und die Maple Leafs im Ganzen können noch mehr, als das sie bislang zeigen. Ich glaube, ich habe heute mal in die Tabelle reingeschaut, da sind die Maple Leafs auf Platz 3 in ihrer Division, Schrägstrich Conference. Und ich glaube, Matthews, wenn der mal so heiß wird, wie auch teilweise letztes Jahr, dann ist das eher der gefährlichste noch unter den ganzen Spielern da.
Auston Matthews, wie gesagt, ein wahnsinniger Athlet. Toronto Maple Leafs hast du eben schon angesprochen, darf nicht, oder beziehungsweise ist ja auch nur 5 Tore von Chris Kreider an erster Stelle von den New York Rangers sozusagen dahinter. Das ist noch alles möglich. Die Saison hat ja noch einige Spiele vor sich. Wenn wir auf die Punkte allgemein schauen, man kann ja sozusagen auch Tore und Assists zusammenrechnen. Da ist Leon Draisaitl tatsächlich immer noch auf der 1 mit insgesamt 59 Punkten, in Anführungszeichen, die er da gesammelt hat. Connor McDavid, sein ja kongenialer Partner, gar nicht so weit dahinter mit 57, Alex Ovechkin mit 58 mit dabei. Rechnest du dort, Leon, vielleicht sogar noch mehr die Chancen aus, zu sagen, okay, dadurch, dass er auch immer mal wieder wirklich mit vielen Assists glänzt, dazu aber auch Tore selbst für sich sozusagen auflegt, wenn es nichts wird mit dieser Trophy, dass er zumindest was die allgemeinen Punkte angeht, ganz am Ende ganz oben stehen könnte?
Ja, ich glaube, da ist er der Favorit auf diesen Titel, weil er ist mit Jonathan Huberdeau, glaube ich, gleich bei 59 Punkten und Huberdeau ist einer, der sehr stark von seinen Assists profitiert, der schießt dann eher weniger Tore und ich glaube, dass er beides kann, ne? Dass er Tore und Assists geben kann, das zeichnet Dreisaitl dann doch nochmal aus, gerade in diesem Moment, wo seine engsten Verfolger dann doch eher Spieler sind, die abgesehen von Ovechkin vor allem von Vorlagen profitieren.
Du hast ihn eben schon angesprochen, Jonathan Huberdeau, 58 sozusagen Punkte allgemein, hat davon 42 Assists, also wirklich das, was du eben schon richtig angedeutet hast. Der Mann nicht unbedingt für Selbstscoren bekannt, aber 42 Assists ist da natürlich, was Assists angeht, komplett auf A1, spielt da eine wahnsinnig gute Saison mal wieder. Wollen wir das auch schon abgehakt haben und dann noch zu einem anderen Thema in der NHL kommen, mit einer Wahnsinnszahl, auch eben schon haben wir uns mit Wahnsinnszahlen beschäftigt, aber Keith Jandel ist sozusagen der neue Dauerbrenner oder den neuen Rekord in sich in der Eishockey-Profiliga, sein 964. NHL-Einsatz in Serie. Na, er wird nicht umsonst der Iron Man genannt, der sozusagen Unzerbrechliche. Von den Philadelphia Flyers ist seit dem 26. März 2009 in jedem Spiel aufgelaufen und zog jetzt sozusagen in dieser Geschichte mit Doug Jarvis gleich. Ferdi, 964 Einsätze in Serie. Wir haben immer mal wieder so Wahnsinnszahlen in der NHL, aber das ist schon unfassbar, oder?
Ja, ich meine, mich zu erinnern, dass wir am Anfang dieses Podcasts darüber gesprochen haben, wie intensiv Eishockey ist und was das für eine unfassbare Leistung ist, da Tag für Tag diese Leistung aufs Eis zu bringen. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wenn wir da mal stehen würden, würden wir vielleicht 2 Minuten durchhalten, dann wäre schon wieder unsere Serie vorbei. Also wir wären wirklich mit allen Vieren von uns gespreizt da auf dem Eis und wir sagen, ey,
Der Muskelkater wäre
Physio.
unaussprechbar.
Und ich meine, 900, also fast 1000 Spiele nicht zu verpassen, das ist schon richtig, richtig, richtig stark. Das sind ja 10 Jahre Eishockey, wenn man mal ehrlich ist. Über zehn Jahre Eishockey.
Insgesamt sogar seit 2009 sozusagen,
Ja.
also jetzt fast 26. März, das heißt, er hat noch ungefähr so 2 Monate vor sich, dann wäre er 13 Jahre am Stück, hätte er kein Spiel verpasst. Das sind, wie gesagt, Zahlen, die kann man sich, glaube ich, gar nicht so wirklich vor Augen führen. Und er selbst sagte nach dem Spiel, als ich gesehen habe, wie mir meine Jungs zugejubelt haben und aufgestanden sind, wie auch die Fans mir zugejubelt haben. Das hat mir natürlich unfassbar viel bedeutet. Ich versuche einfach meine Routine beizubehalten und nicht über das nächste Spiel nach nicht über das Spiel nachzudenken, sondern direkt über das nächste. Und ich glaube, anders funktioniert es auch nicht, wenn du da keine Routine drin hast, dann schaffst du diese Zahlen natürlich nicht. Er hat insgesamt schon 1074 Hauptrundenspiele absolviert, dazu noch 58 Playoff-Partien. Also Keith Gentle auf jeden Fall einer der Legenden in dieser Liga. Muss man auch dazu sagen, hat momentan trotzdem nicht allzu viel zu jubeln. Ja, die mit Philadelphia, glaube ich, 12 Pleiten in Serie gehabt, zumindest bis Mittwoch. Ich habe jetzt gestern nicht mehr geschaut, ob sie gespielt haben, aber bis Mittwoch hatten sie 12 Pleiten in Serie. Also ich glaube, da ist so ein persönlicher Rekord mal ganz gut für den lieben Keith, um da vielleicht mal von wegzukommen von diesem Mannschaftsgedanken und so mal kurz sich selbst auch mal feiern zu dürfen. Der Ironman, seit 2009 am Start, und ich glaube, jetzt schauen wir uns in der MLB nicht weniger würdige Legenden an.
Genau, Legenden ist genau das richtige Stichwort, und zwar wollen ja alle natürlich eine Meisterschaft gewinnen. Was aber für viele noch wichtiger ist, ist eben diese Hall of Fame. Und das ist das, es ist ja zumindest biologisch noch nicht möglich, unsterblich zu sein. Sportlich geht das. Und wenn du in diese Hall of Fame einziehst, David Ortiz hat das jetzt geschafft im Baseball. Big Papi ist der Einzige, der dieses Jahr in dieser Klasse 2022 in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Die ist in Cooperstown im Baseball in New York. Deswegen was ganz Besonderes. Big Papi wird da auch genannt, kommt aus der Dominikanischen Republik. Und er hat für die Boston Red Sox ganze 14 Jahre gespielt. Eine sehr, sehr lange Zeit. Auch da nur wenige Partien wirklich verpasst. Und er ist einer der bekanntesten oder einer der Spieler, der dafür bekannt war, Clutch zu sein. Sprich, in den wichtigsten Momenten. Eine Szene auf YouTube, wo ich mich in diesen Sport Baseball verliebt habe, war tatsächlich 2013, als die Red Sox auf dem Weg waren, ihren Titel zu gewinnen. In der ALCS, heißt in der Championship Series in der American League. In Spiel 2, die Red Sox liegen spät hinten, Bases sind geladen, 2 Outs und David Ortiz schlägt den Grand Slam und alle rasten aus wie sonst was. Joe Buck, der Kommentator, kennt man ja auch aus dem Football von Fox, callt diesen Schlag perfekt und das war einfach überragend. Wenn ihr das nicht gesehen habt, müsst ihr mal auf YouTube schauen, Big Papi oder David Ortiz gegen Detroit Tigers in der ALCS 2013. Dieser Moment ist einfach großartig, wie der Fenway Park da ausrastet. Richtig cooler Moment, und das war nicht der einzig große. In seiner Karriere hat er insgesamt über 500 Home Runs geschlagen. 541 waren es hinten raus. Sehr, sehr gute statistische Werte natürlich. Ein großer Teamplayer, ein großer Spieler, der insgesamt 3-mal die World Series gewonnen hat. 7-mal den Silver Slugger Award, heißt der beste Batter auf seiner Position. Er wurde 10-mal zum All-Star-Spiel nominiert. Und er hat einfach sehr, sehr gut gespielt 2013. Ich habe das ja angesprochen, wurde er zum Beispiel auch World Series MVP, hat 2-mal den Hank Aaron Award getroffen, beziehungsweise gewonnen, was auch eine große Auszeichnung ist für eben gute Aktionen in der Community. Deswegen David Ortiz in seinem ersten Versuch in die Hall of Fame aufgenommen. Zu den Prozedere Hall of Fame Eintritt im Baseball muss man sagen, es wird abgestimmt von einer Journalistenrunde der Baseball Writers of America, so heißt sie genau. Und da braucht man 75% der Stimmen, um einzutreten in diese Hall of Fame. David Ortiz hat es im ersten Anlauf geschafft mit 77,9%. Also auch das war eher knapp. Und ihr merkt, 75% gar nicht so leicht in diese Hall of Fame einzuziehen. Und einer, der eben an diesen 75% mehrmals jetzt in seiner Karriere gescheitert ist, das ist Barry Bonds, Björn. Und mit dem möchte ich mit dir sprechen. Denn wenn man sich einfach mal die Karriere des Barry Bonds anschaut, dann weiß man gar nicht, wer soll denn dann überhaupt in diese Hall of Fame einziehen dürfen. Also 10-mal stand er zur Wahl, 10-mal hat er es nicht gepackt, diese Dreiviertelmarke zu knacken. Und er war insgesamt 14-mal All-Star, heißt 4-mal mehr als David Ortiz. Er war 7-mal der National League MVP. 7-mal war er der MVP der Liga. 8 Gold Gloves, heißt sehr gute defensive Leistung erbracht. 12-mal der Silver Slugger, heißt 5 mehr als David Ortiz. Und er hat insgesamt die meisten Home Runs in der MLB geschlagen mit 762. Er hat die meisten Walks geholt in der MLB mit 2558. Er hat die meisten Home Runs in einer Saison geschlagen mit 73. Das sind Zahlen, die so gut sind. Er ist der einzige Spieler, den Baseball oder die MLB je gesehen hat, der 500 Home Runs oder mehr geschlagen hat und 500 Stolen Bases erlaufen hat oder mehr. Also eine Bilderbuchkarriere eigentlich von Barry Bonds. Das Einzige, was fehlt, ist halt ein Titel und ja, nicht in der Hall of Fame des Baseballs. Und da fragt man sich schon, Bjarne, ist dieser Titel das, was den Unterschied ausmacht, oder was kann da mit Barry Bonds nicht stimmen?
man bekommt immer mehr das Gefühl, dass dieser Titel am Endeffekt dieses ausschlaggebende Kriterium ist. Also ich glaube, er hat jetzt dieses Jahr 66% der Stimmen bekommen. Also es ist ja immer noch schon viel, aber es sind halt 9% zu wenig, um diese ja doch schon deftigen 75%, die man irgendwie braucht, am Ende zu erreichen. Du hast eben alle Zahlen vorgelesen und ich glaube, anhand dieser Zahlen, egal ob man sich mit dem Baseball jetzt unfassbar gut auskennt oder nur ein bisschen oder gar nicht, sollte jedem trotzdem klar geworden sein, das war ein wahnsinnig guter Spieler. Und er hätte es verdient gehabt, in die Hall of Fame zu kommen. Und dass er das am jetzt sehr, sehr wahrscheinlich nicht, ja, nicht schafft, einfach nur, weil er diesen Titel nicht hat, finde ich, ja, ein unfassbares Ding, muss ich ehrlich sagen. Natürlich ist so ein David Ortiz nochmal durch seine drei Titel nochmal, steht nochmal da und kann nochmal auf was da zeigen. Aber Hall of Fame ist doch nicht nur am Ende etwas, nur weil du irgendwie einen Titel geholt hast oder nicht, sondern du hast persönlich auch wahnsinnig gute Erfolge gehabt, hast ja Rekorde immer noch drin, du hast es eben angesprochen, die meisten Home Runs, alles. Und ich glaube, so jemand, er würde der Hall of Fame sehr, sehr fehlen im Baseball. Und ich glaube, es wäre ein kleiner Schandfleck, nicht unbedingt auf seine Karriere, sondern auch auf diese Wahl, wenn so jemand am Ende nicht ausgewählt wird.
Es gibt noch eine allerletzte Chance für Barry Bonds und das ist typisch für Baseball ein sehr, sehr vernebeltes, verschachteltes System, wie das klappen kann. Da wird es jetzt ein Gremium geben von neutralen Schreibern, die nicht an dieser Wahl beteiligt waren. Die werden stimmen, wer kommt in unsere Wahl rein und das gibt es dann nur einmal. Und wenn Barry Bonds da gewählt wird, dann kann er in der Klasse von 2023 mit dabei sein. Also ganz vorbei ist die Hoffnung für Barry Bonds noch nicht. Ich finde auch als Baseball-Fan, als Barry Bonds-Fan, wenn man sich einfach mal diese Zahlen anguckt und auch ein paar Videos, wie er gespielt hat, heißt, er konnte schlagen und laufen. Also er hat diese Vielseitigkeit des Baseballs verkörpert. Einer, der unbedingt in die Hall of Fame gehört. Vielleicht alle, die sich fragen, wie viel Prozent der Stimmen hatte denn Barry Bonds jetzt. 66% haben gesagt, er gehört in die Hall of Fame. Und das sind halt eben 9% zu wenig, wie ich gerade gesagt habe. Bjarne, ich bin ein großer Fan von Vielseitigkeit, somit auch von unserem Podcast. Kannst du vielleicht sagen, wo in der NBA und der NHL die Legenden landen in der Hall of Fame?
Du meinst jetzt im Endeffekt, wo sozusagen...
wo die Hall of Fame, wo das Museum vielmehr ist, ne? Also man sagt, Cooperstown im Baseball kennt...
Ja, ja, ist mir schon bewusst. Ach, weißt du was? Ich habe das Gefühl, heute hatte ich eh vom Redeanteil her so ein bisschen einen unter von Stolzmann und deswegen darfst du jetzt ganz zum Schluss das nochmal einmal raushauen für alle und dann hast du es.
Okay, meistens sind es nämlich die Gründungsorte der Ligen, beziehungsweise auch teilweise der Sportarten. NBA ist dann in Springfield beheimatet, auch in New York, da ist das Museum sozusagen für die Hall of Fame und NHL natürlich kanadischer ja. Sport in Toronto. Ich dachte tatsächlich, als ich heute
Toronto hätte habe,
ich dachte erst Montreal, weil sie da gegründet worden war, die NHL, wenn mich nicht alles täuscht, aber tatsächlich ist es Toronto, wo das Hall of Fame Museum ist, diese Hockey Hall of Fame. Und ich würde sagen, Bjarne, es war, obwohl ich es gerne kurz halten wollte, eine unserer längsten Folgen, die wir zu zweit abgerissen haben. Ey, Stunde-Marke kratzt hier schon wieder auf meiner Uhr. Deswegen lasse ich dir jetzt das Wort zum Abend und freue mich dann auf nächste Woche vielleicht wieder zum Dienstag mit etwas mehr Luft in den Lungen.
Ich will es auch gerade sagen. Ich glaube, damit beenden wir es für heute. Viele Informationen, es war mal wieder viel los. Es ist einfach gerade eine heiße Phase, die uns hier beschäftigt, besonders in der NFL. Da sind wir nächste Woche nochmal einen Schritt weiter. Dann besprechen wir die ganzen Championship Games, wie es am Ende ausgegangen ist, wie der Super Bowl aussehen wird, zumindest welche Teams drin sein werden. Ich freue mich drauf, aber auch die anderen drei Sportarten. Ihr bekommt es mit, werden nächste Woche nicht zu wenig behandelt werden. Im Gegenteil, es wird wieder mehr werden und dann irgendwann nehmen wir uns, glaube ich, auch mal eine kurze Pause. Machen wir vielleicht eine Folge, die mal nur eine Viertelstunde dauert. Mal gucken, eine Newsrunde irgendwann. Aber bis aufs Weitere freuen wir uns, wenn ihr uns zuhört. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis nächste Woche, würde ich sagen. Ciao, ciao.
Ciao.